Animals don't kill people, wizards do. This is true, look with a shoe.
Rollenhörspiel.de präsentiert Spells Don't Kill Wizards Do, nach dem Rollenspiel von James Mullen, organisiert von Timo Tastisch. Eine Geschichte über den Versuch, alles richtig zu machen und dabei grandios zu scheitern. Es spielen Achari und DX1, Ozzy und Timo Tastisch. Gute Unterhaltung.
It's the deal when you can't see. Got a hat, digging saw, potions mixed by the wall. Will
Dann sehen wir vor uns einen großen, dunklen Höhleneingang. Und eine Gruppe Abenteurer schreitet hinab in die Tiefe. Mit dabei, meistens vorne dran, ist ein Mensch in einer Lederrüstung mit kriegsbemalungem Gesicht und einem wilden Lächeln auf sein Gesicht. Es ist Aldrich Blutpfeil und er scheint es nicht abwarten zu können, ein paar Monster abzuschießen. Wer ist denn sonst noch in der Begleitung von Aldrich?
Hinter Alrik geht Ealon Lerchenpreis, ein Elf, der, wie er selbst sagt, schon 230 Jahre alt ist oder seit 230 Sommern über diese Welt wandelt. Er ist derjenige, der die meisten Schwerter dabei hat, zumindest meint er das. Er hat auf jeden Fall Schwerter dabei, Langschwerter, trägt vorzugsweise bronzene, helle Kleidung, die seinen grazilen Körper umschmeicheln, genauso wie sein wunderhübsches Gesicht von einem kristallenen Diadem umfasst wird, das, wie er immer wieder betont, nur dazu da ist, um seine Kampfkraft zu stärken.
Dahinter geht ein schmächtiger kleiner Mann in braunen und grauen Kleidern, Lederstiefel, Ledermantel, eine Kapuze über den Kopf, aber man sieht die gräuliche Haut, die er hat und die tiefen Augenringe um seine stets geröteten Augen. Er scheint sich auch auf die Höhle oder was da vor ihm liegt zu freuen. Er reibt mit den Daumen seine Fingerkuppen und leckt sich grinsend die Lippen.
Ganz hintendrein läuft ein alter Greis. Er schaut so aus, als wäre er genauso alt wie Ichalion und hat die typischen Gewänder der hiesigen Akademie an. Es sind violette, glitzernden Gewänder mit einem großen Hut, die ihm fast ein wenig über die Augen geht, und einem knorrigen alten Stab, auf den er sich stützt, denn er läuft schon ein wenig gebeugt. Das ist Rodolfo vom Schwarzen Stein.
Ja, Aldrich dreht sich um. Was hast du nochmal gemeint? Bist du ein Pazi-irgendwas?
Ich bin ein Pazifist. Praktiziere keine Gewalt.
Pazifismus, ist das eine Art Magie oder was?
Nein, also könnte man auch sagen, ja, aber nein, es ist eher eine Verhaltensweise. Das heißt, ich tue nicht mal einer Fliege etwas zuleide, sondern versuche sie einzufangen und vor die Tür zu setzen.
Na, das ist Dummheit. Dummheit einer Eintagsfliege. Wollen wir hoffen, dass er nicht allzu früh drauf geht.
Aber vielleicht reißt du ihr ja vorher die Flügel und die Beine ab.
Nein, wie ich schon meinte, keine Gewalt, meine Lieben. So etwas tue ich nicht mehr. Nicht seit dem Vorfall.
Ach, immer ihr Menschen mit euren Vorfällen. Ihr habt irgendwie ständig Vorfälle. Heute Morgen hattest du auch einen Vorfall, glaube ich zumindest. Es interessiert mich auch nicht. Warum gehen wir da nochmal rein? Wegen eines Drachen, eines Schatzes?
Drachen sind hochintelligente Tiere, Wesen.
Und sie horten ganz schön viel Gold an. Gold, das ausreicht, um ein ganzes Königreich zu kaufen.
Ach, ihr Menschen immer mit eurem Gold. Was interessiert mich Gold? Ich will die Drachenhaut.
Was scherst du uns denn alle über einen Kamm? Ich will nicht mehr Gunibert Dunkel heißen, wenn ich jemals einen Vorfall habe.
Mich interessiert nicht, was ihr Menschen für Vorfälle habt. Mich interessiert, ob dieser Magier mit seinem Hut denn da überhaupt zaubern kann. Hey, du, kannst du zaubern?
Ansonsten hättet ihr mich ja wohl kaum aufgesucht, wenn ich nicht zaubern könnte.
Da bin ich ja mal gespannt, sagt Ealon und richtet sich das Diadem gerade.
Ungebildeter Elf.
Ja, Alrik, der vorhin die Kuppe anführt, hält inne und zeigt dann auf eine Schienenlore. Ich glaube, da müssen wir rein. Und Alrik stellt sich schon vorne in die Lore rein.
Ealon, Lärchenpreis, folgt und stellt sich dann dahinter. Zieht ein wenig die ganzen Schwerter zusammen. Nicht, dass die anderen geschnitten werden.
Ich werde ja natürlich helfen. Und Gunibär stellt sich in Ealons Schatten und legt auch die Hände an den Lorenrand.
Rodolfo geht an die Lore und streckt so einmal die Hand hoch.
Könnte mir einer von euch helfen? Ich bin nicht mehr der Jüngste.
Meine Güte, nun komm schon her, alter Mann. Und Ealon reicht ihm die Hand und zieht ihn dann rein.
Ja, die anderen Abenteurer fangen an, die Lore zu schieben. Und als sie dann eine gewisse Geschwindigkeit aufbaut, springen wir nun alle rein. Und es geht auch tatsächlich ziemlich schnell bergab. Alrik hantiert vorne mit so ein paar Hebeln und auf einmal hat er einen Hebel in der Hand, den er hochhält und meint, oh, ich glaube, das war die Bremse.
Ist das jetzt ein Problem für uns?
Ja, ein Problem für die, die vor uns sind, meint Alrik, blickt nach vorne in die Dunkelheit.
Mach Platz, das will ich sehen, schneller!
Ach, nun drängt, doch, also das ist ja wohl, sagt Ealon und drängt sich dann nach hinten. So eine Frechheit.
Und dann erreicht die Lore auch eine Höhle und in der Höhle gibt es ein paar leuchtende Kristalle, die dann auch den Weg erhellen und Alrik macht große Augen. Er schaut da vorne auf den Schienen, da sind ja Goblins, 5 alte Goblins auf der Schiene. Aha, aber was ist das? Da vorne können wir auch abbiegen auf einen anderen Schienenstrang und da sind 2 ganz junge Goblins. Oh, boah, was sollen wir machen? Weiterfahren oder abbiegen? Irgendwen fahren wir jetzt platt, aber wen sollen wir platt fahren?
Gibt es keine Möglichkeit, diese Lore anzuhalten?
Alrik hält nochmal die abgerissene Bremse hoch. Nein, der einzige Schalter hier vorne ist nur fürs Abbiegen.
Geht auf die Jungen! Ich hab einen Plan!
Okay, Alrik reißt den anderen Hebel um und die Lore fährt dann Richtung der 2 jungen Goblins, die auf der Schiene spielen.
Rodolfo faltet die Hände einmal zusammen und ihr hört nur missverständliches Gebrabbel und die Hand fängt an zu leuchten. Das Leuchten geht Richtung seiner Kehle und dann in seinen Kopf versucht gerade über Telepathie die beiden jungen Goblins, die hoffentlich schneller noch mit ihren Reflexen sind als die älteren, davor zu warnen, dass links von ihnen gerade eine Lore auf sie zugerast kommt.
Ja, dieser Zauber funktioniert auch. Die beiden jungen Goblins springen auch auf aus dem Weg von der Lore und die Lore rast an ihnen vorbei, ohne dass sie verletzt werden. Die Lore fährt noch ein bisschen weiter und fährt dann irgendwo gegen eine gepolsterte Wand. Und Alrik blickt etwas verärgert auf Rodolfo. Also, Goblins sind doch zum Sterben da.
Kein Wesen auf dieser Erde ist zum Sterben da. Goblins sind total missverstandene Wesen.
Eben. Keiner versteht die und deswegen zack, zack, weg mit ihnen.
Nein, nicht zack, zack. Man könnte sie resozialisieren, sie zu ordentlichen Mitgliedern der Gemeinschaft machen, wenn man sich nur mit ihnen beschäftigen würde. Aber nein, wir schlagen ihnen immer den Kopf ab und nehmen ihre Ohren, um daraus Tee zu kochen.
Also, ich muss sagen, Rodolfo, ich bin doch ein wenig überrascht, dass du das hinbekommen hast. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also sehr, sehr schön. Ich würdige das, wirklich. Und außerdem, Rodolfo, du stehst gerade auf meinem Krummsäbel. Könntest du bitte runtergehen?
Natürlich.
Er ist mir eben runtergefallen. Danke. So, dann sehen wir uns doch hier mal um, sagt Ealon und schwingt sich mit unfassbarer Anmut aus der Lore.
Auch Alrik schaut sich um und auf einmal sieht er an der Wand einen Zettel hängen, den er abreißt und den anderen zeigt, schaut euch das an. Ein Fahndungsplakat. Ich glaube, das waren die beiden Goblins da. Oh, Massenmörder waren sie.
Nein. Und seht mal, auch noch so viel Gold hätten wir dafür bekommen. Und dann steht da auch noch, sie sind hochgefährlich. Na wunderbar.
Im Hintergrund hört man Geschrei, dass sie so klingt, als würden ein paar alte Goblins getötet werden gerade. Ach, das ist ja wie Musik in meinen Ohren, meinte Ulrich.
Rodolfo wird ganz bleich im Gesicht.
So war das natürlich nicht geplant.
Ja, Ulrich klopft Rodolfo erstmal kräftig auf die Schultern. Ja, missverstanden, aber ja, in der Tat, also ich meine, ich verstehe die jetzt, diese beiden hier, und er zeigt noch aufs Planungsplakat. Ich verstehe sie jetzt endlich. Danke, Rodolfo, dass du meine Augen geöffnet hast.
Wir hätten die Alten überfahren sollen, dann hätten sie sich mit uns angelegt.
Ich sage, wir hätten die Jungen überfahren sollen und dann hätten wir das Gold holen können. Aber ich interessiere mich natürlich nicht für Gold.
Wenn wir die Jungen überfahren hätten, hättest du jetzt, Werther, ganz viel ekliges Goblinblut auf deiner Rüstung oder so.
Nein, das hätte ich nicht, weil Blut nicht an meinen Gewändern haftet.
Das ist doch ein ziemlicher Makel für die Gewänder, würde ich sagen, meint Ulrich. Aber ja, dann führt Ulrich die Gruppe tiefer in die Gefilden dieses Dungeons. Auch irgendwas anderes wird dort wohl lauern.
Stunden vergehen, in denen die Gruppe durch die Dunkelheit des Dungeons sich vorarbeitet. Abzweigungen müssen genommen werden. Wege müssen verändert werden, weil Gänge verschüttet sind. Immer wieder sind Gänge verschüttet. Und irgendwann beschließt die Gruppe, Rast zu machen. Man macht ein kleines Feuer und man teilt die Wachen ein. Ah, so, also mir ist es eigentlich egal. Ich kann jede Wache übernehmen, die ihr nicht wollt. Ich meine, ihr Menschen müsst doch schlafen, oder? Was ist denn mit dem alten Mann? Welche Wache will der nehmen?
Also, ich übernehme gerne die erste Wache. Ich schlafe schon seit ein paar Mondläufen nicht mehr so gut. Ich habe ständig Albträume.
Ah, ja, das ist ja interessant. Ulrich, welche Wache willst du?
Na, dann übernehme ich die mittlere Wache. Vielleicht wird sich da ein Monster anschleichen und ich kann es erschießen. Man nennt mich nicht umsonst den Blutpfeil.
Ja. Und Gunibär, welche Wache möchtest du?
Schwierig. Nehme ich die letzte Wache oder überlasse ich sie dir?
Ja, das weiß ich auch nicht. Entscheide du, Mensch.
Weißt du, ich setze mich wieder da hinten in diese dunkle Ecke und werde von dort aufpassen oder schlafen.
Meine Güte, bei dem ewigen Sommer, dann übernehme ich die zweite. Nun, ich werde mich jetzt schlafen legen. Rodolfo, ich wünsche eine gute Wache.
Ich bedanke mich.
Und während die Gruppe schläft und Rodolfo die Wache hält, passiert plötzlich etwas, nämlich ein Ruck geht durch die Höhle. Und als Rodolfo in die Richtung schaut, in die Richtung, in der Gang weitergegangen wäre, ist der Gang plötzlich zu, blockiert durch einen runden Fels.
Oh, beim Bate meiner Großmutter. Gefährten, wacht auf!
Ich bin wach.
Oh, was schreit er denn herum? Was schreit dieser Mensch denn wieder herum? Ich habe gerade geschlafen und geträumt.
Ich dachte, Elfen schlafen gar nicht, aber gibt es irgendwas zu töten?
Ja, nein, wir haben einen Stein im Brett.
Rodolfo zeigt auf diesen riesigen Felsbrocken, der da vor uns liegt.
Gunibär kommt aus seiner dunklen Ecke, reibt sich verschlafen die Augen, klopft gegen den Fels. Das ist ein Fels. Der liegt doch auch noch da, wenn wir weitergehen.
Und plötzlich von der anderen Seite. Irgendetwas passiert dort. Irgendetwas bewegt sich dort. Und dann sieht man es. Die Höhle auf der anderen Seite, in einem anderen Gang, stürzt langsam ein und stürzt immer weiter ein.
Ich habe das Gefühl, meine lieben Gefährten, dass wir uns schnell etwas überlegen müssen.
Und die Höhle stürzt immer schneller ein. Die Dunkelheit dort hinten ist überhaupt nicht mehr sichtbar, weil alles nur voller mit Geröll ist. Der andere Weg führt in Richtung dieses runden Felsens, der allerdings dort den Weg blockiert. Das gefällt mir in keinster Weise. Ich denke, wir sollten uns dort durchschlagen durch den Stein, der uns den Weg blockiert.
Wir könnten ihn auch versuchen zu schieben.
Ist doch viel zu schwer. Hat der Magier nicht irgendwelche Sachen, irgendwelche Teleportations- oder irgendwelche Feuerschmelzzaubereien oder derartiges?
Nein, aber etwas anderes.
Und Rodolfo hastet dann, hebt seine Robe hoch und hastet zum Stein und legt dort seine Hand auf, die wieder mal zu glühen beginnt. Und wieder komische Formeln werden gesprochen, sehr hastig, weil im Hintergrund der Weg nach unten fällt. Und der Stein fällt als Kieselstein hinunter.
Tatsächlich fällt der Stein in sich zusammen. Allerdings unten angekommen, schreit er plötzlich auf und dreht sich zu Rodolfo um. Es handelt sich um eins der seltenen Wehrsteine, eine Wesenheit, die sich als Stein tarnt, aber eigentlich eine Wesenheit ist, die alles andere auffrisst. Und dieses Ding sieht jetzt verkrüppelt, wie es von Rodolfo wurde, Rodolfo wirklich wütend an.
Oh, das tut mir natürlich furchtbar leid. Ich dachte, du wärst ein Stein. Ich leg dich einfach hier hin und dann...
Du hast meine Beine gebrochen. Ich werde nie wieder laufen können. Du Schuft.
Nein, so war das. Das wird schon wieder...
Ich werde nie wieder durch die Gänge rollen können, wegen dir.
Also, das wird schon wieder. Das ist.
Und von hinten stürzt die Höhle immer weiter ein, während dieser Wehrstein immer größere Verwünschungen ausstößt.
Ich habe eine Idee. Ich nehme dich mit.
Das muss ich auch noch in deiner Tasche nehmen. Und dann hört man ihn nicht mehr, weil er in der Tasche verschwindet. Eolon nimmt seine Schwerter und rennt los in dem nun frei gewordenen Gang.
Rodolfo hastet hinterher und versucht ganz vorsichtig, den Stein mit der Hand zu schützen, damit er nicht so durchgeschüttelt wird.
Gunibär nimmt die Beine in die Hand und rennt hinterher.
Alrik folgt.
Und als sich die Gruppe aus der Gefahr begeben hat, kann Rodolfo irgendetwas spüren in seiner Hand. Und zwar Sand. Der Stein ist zerbröselt.
Oh nein! Oh.
Rodolfo rennt herum und, mit seinen Händen voll Sand.
Hat hier jemand Klebstoff?
Nein, keine Ahnung. Ich habe mit Sicherheit keinen Klebstoff. Wofür sollte ich Klebstoff haben?
Aus Goblinblut kann man Klebstoff machen.
Nein! Oh, biologisch angebauten.
Oh. Und Rodolfo geht eine Ecke und beut diesen Rest von Stein dorthin und fängt an, ein kleines Gebet zu sprechen und sich bei dem Stein und bei seiner Familie zu entschuldigen und dass er Spenden für die seltenen Wesen hier in diesem Dungeon sammeln wird und dass das auch der Familie des Steins auch zugutekommen wird.
Nachdem der Schreck verflogen ist, dieser einstürzenden Höhle, nehmen die Abenteurer ein kleines, kaltes Frühstück ein, weil sie ja ihr Lagerfeuer zurückgelassen haben. Und ja, der weitere Weg ist soweit ereignislos. Bequemes Gehen, ab und zu diese leuchtenden Kristalle an den Wänden und plötzlich öffnet sich eine Kammer in diesem Berg. Sie ist mit Ornamenten, die in den Stein geschlagen sind, verziert. Und während die Gruppe sich umschaut, geht plötzlich ein Knurren und Bellen los. Ein dreiköpfiger Wolfshund springt in die Mitte des Raums. Speichel rinnt von allen Lefzen. Und die Abenteurer hören in ihren Köpfen mehrere Stimmen. Niemand kommt vorbei. Was tut ihr hier? Raus oder ich reiße euch in Stücke.
Ach, ist der süß!
Ja, süß oder nicht? Er ist gleich drei Köpfe kürzer, sage ich euch, sagt Eolon und zieht sein perfekt poliertes Langschwert und geht auf diese Kreatur zu.
Gunibär spannt seine kleine Armbrust und legt einen Giftpfeil ein. Dann versteckt er sich im Schatten.
Nein, was tut ihr denn? Das ist doch ein ganz feiner, ein ganz netter, ein ganz lieber. Seht ihr? Und Rodolfo macht so eine Bewegung mit der Hand und sagt, Sitz!
Der Wolfshund setzt sich, knurrt weiter und zwei seiner Köpfe bellen und schnappen.
Ruhig, ruhig, macht er und jetzt sieht man, dass seine Finger anfangen zu glühen. Ruhig.
Die Köpfe beruhigen sich. Der Körper des Tieres ist aber angespannt, zittert und die Mäuler blecken noch immer ihre Zähne. Aber nur noch leises Knurren kommt aus den Kehlen.
Und jetzt stell dich tot!
Der Hund fällt auf den Rücken, streckt alle Viere von sich. Drei Zungen hängen aus den Köpfen.
Seht hier, ein ganz feiner ist das. Und Rodolfo geht ein bisschen näher ran und tätschelt so das Fell.
Die Augen rollen, man sieht nur noch das Weiße. Und während Rodolfo das Fell tätschelt, beginnt der Hund unter seinen Fingern in Windeseile zu verwesen.
Was zum... Das arme Hundi!
Es ist ja ekelhaft. Was hast du denn bloß gemacht, Magier?
Rodolfo versucht irgendwie das aufzuhalten und versucht da irgendwie Haut aneinander zu nehmen, was ihm dann unter den Händen wegverwest und die Knochen kommen schon zum Vorschein. Oh nein, das arme Fifi.
Ja, es dauert nur wenige Minuten, dann liegt dort tatsächlich nur noch Knochen, Reste des alten Fells und ein dunkler Fleck ist auf dem Boden, wo eben noch der große dreiköpfige Wolfshund stand.
Das ist aber mächtige Magie. Du hast ihm gesagt, dass er sich totstellen und er ist tatsächlich gestorben.
Das war nicht so. Der Zauber ging völlig schief. Der sollte einfach nur meinen Befehlen folgen und nicht wirklich sterben.
Nein, nein, nein. Da hat Alrik schon ganz recht. Magier, ich gratuliere dir für diesen Zauber der Macht. Und Ealon verbeugt sich.
Ein völlig entsetzter Rodolfo schaut euch an, schaut so zwischen Hund und euch hin und her. Seufzt einmal und wischt sich so Schweiß von den Stirn und vielleicht das ein oder andere Tränchen, was ihm gerade die Wange runterläuft.
Sehr, sehr überzeugend. Und Gunibert greift und nimmt den Unterkiefer des Tieres und steckt ihn in seinen Beutel.
Oh ja, das wird uns bei dem das wird uns bei dem garstigen Drachen auf jeden Fall sehr zunutze sein, Marc. Auch den wirst du dann zu Tode verwesen lassen oder was auch immer du da getan hast.
Nein, bloß nicht den Drachen, der Drachenleichen explodieren.
Aber wenn du ihn vorher schrumpfst, so wie diesen fürchterlichen Stein, dann macht es doch nur...
Nein, das ist nicht leider nicht mehr so einfach. Diesen speziellen Zauber des Schrumpfens kann man nur einmal pro Tag anwenden.
Kannst du ihn riesengroß machen und dann explodiert er und macht seinen Weg nach draußen frei. Er sprengt dann ein Loch in den Felsen.
Und dann explodieren wir mit, junger Herr. Das wollt ihr ja wohl sicher nicht, oder?
Und dann schlagen wir ihn einfach zu Brei.
Aus dem Hinterhalt.
Du aus dem Hinterhalt und ich hau ihm mein Schwert in den Hals, sagt Ealon und schwingt sein Langschwert.
Und wie immer duckt Gunibär sich darunter hindurch. Ja, drei verschnörkelt verzierte Türen führen aus diesem Raum hinaus.
Rodolfo schaut sich um, ob er irgendwelche Hinweise findet, alte Runen oder sonst irgendetwas.
Drei Ausgänge und drei Hundeköpfe. Meint er, es gehört zusammen? Ist das ein Rätsel?
Du meinst, das war ein Rätselhund?
Ach, was interessiert mich das alles, was ihr Menschen euch so ausgedacht habt? Oder was diese Hunde sich wer auch immer sich das hier ausgedacht haben mag. Keine Ahnung, nehmen wir die mittlere Tür.
Gunibär beugt sich nochmal runter, da sind ja noch zwei intakte Hundeschädel und nimmt dann einen und macht so einen Puppenspieler.
Geht doch einfach durch irgendeine Tür.
Da, ihr habt den Hund gehört.
Lass das sein, das ist ja unwürdig. Und Rodolfo nimmt ihm den Hundeschädel ab und legt ihn behutsam wieder an seinem vorbestimmten Platz. Und ist ja wirklich, also nicht mal den Toten lässt man seine Ruhe heutzutage. Immer diese jungen Kerle.
Schaut mal, ich kann Musik machen, meint Alrik und hat so zwei Knochen in den Händen und spielt auf den Rippen wie ein Xylophon.
Sagt mal, was sind wir hier im Kindergarten? Lass doch mal die Knochen dort in Ruhe.
Ah, ich dachte, es wäre ein musikalisches Rätsel. Aber nun gut, lass uns die mittlere Tür nehmen.
Ja, nun denn. Ihr langweilt mich, Ealon, und geht zur Tür und tritt sie auf und geht rein.
Kunibär richtet seine Kapuze und folgt.
Ja, gut, dass Ealon das nicht so mit viel Schwung gemacht hat. Denn wenn er jetzt über die Schwelle getreten wäre, dann wäre er schon ziemlich in die Tiefe gefallen. Denn der Raum vor uns ist sowohl besonders tief gebaut wie auch besonders hoch. Und man sieht, ja, das Einzige, worauf man laufen kann, sind ein paar Säulen. Da muss man eben immer von Säule zu Säule springen. Und wenn man auch nach links und rechts schaut, sieht man auch die beiden anderen Türen führen in diesen Säulenraum.
Oh, seht euch das an. Wir müssen springen. Und wenn ich dort nach unten gucke, möchte ich nicht dort unten landen. Nun gut, ich werde vorgehen, sagt Ealon und springt mit unendlicher Anmut zur ersten Säule und bahnt sich dann weiter den Weg.
Kunibär kratzt sich am Hinterkopf. Das ist.
Alrik springt dann auch so von Säule zu Säule, bis er dann auf einmal innehält und die Ohren spitzt und meint zum anderen: Oh, seid mal ruhig. Hört ihr das metallische Klappern?
In dem Moment hat Gunibär die Idee endlich und holt seinen Wurfhaken mit Seil aus seiner Tasche. Und wirft ihn und schwingt sich zur ersten Säule.
Nein, nicht ein Haken. Das hört sich an wie metallische Federn. Das sind Harpien. Hier leben Harpien. Sie haben ein metallisches Federkleid und sind fast unbesiegbar gegenüber Pfeil und Bogen.
Das sind wunderschöne Wesen und sehr, sehr weise sind die.
Und sie sind bald einen Kopf kürzer, ruft Ealon aus der Ferne und schwingt sein Langschwert.
Und gegen welches Element sind sie besonders verwundbar? Feuer, Gift, Juckpulver?
Sie sind sehr verwundbar gegen Schmeicheleien. Ja, Schmeicheleien.
Jetzt können auch die anderen hören ein gewisses Klappern und mehrere Gestalten flattern von oben herab. Harpien, halb Frauen, halb Vögel. Und ihre Federkleid ist metallisch. Glänzend. Futter!
Ich glaube, sie haben Hunger. Hat jemand was zu essen dabei?
Ja, sie können mein Langschwert fressen, sagt Ealon und wart und nimmt schon Position ein, um gleich, wenn eine Harpie in seine Reichweite kommt, loszuspringen und ihr das Schwert in ihren Leib zu rammen.
Ich teile meine Vorräte mit niemandem, nicht mit euch und schon gar nicht mit Fremden.
Hallo, ihr wunderschönen Vögel, hier bin ich. Und Rodolfo winkt und mit seinen Händen versucht er dann so leuchtende, hackelartige Objekte zu formen, die die Vögel verwirren sollen. Schaut genau auf mich, hier bin ich, nein, dort, hier.
Die Harpien blicken zu dir. Eine von ihnen sagt dann noch, altes Fleisch. Vielleicht hat es einen Geschmack gewonnen durch die Alter. Durchs Alter. Flattern deine Richtung. Aber ja, dann sind sie wie hypnotisiert von deinen Bewegungen mit dem Licht.
So, und jetzt gehen wir schön runter wieder. Runter. Nichts zum Essen hier.
Dann gehen die Harpien runter und runter. Schon sind sie nicht mal mehr auf der Höhe von den Säulen, sondern noch niedriger. Und als wir dann nach unten blicken, sehen wir, dass die Harpien auf einmal festkleben in einem riesigen Spinnennetz, das unter den Säulen gespannt ist.
Oh nein, doch nicht so weit runter.
Ja, Spinnen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich bin schließlich ein Elf. Sagt Ealon, steckt das Langschwert zurück und springt weiter. Widerwärtig.
Ah, das ist der Kreislauf der Natur. Gleich kommt die Spinne und spinnt die Harpien ein und das Spinnengift, das löst sie auf, auch den Metallteil ihres Federkleides, erzählt Aldrich mit glänzenden Augen.
Von daher müssen wir diesem Menschen ja dankbar sein, dass er diese Spinne, die ich dort unten sehe, oh, die ist ja widerwärtig, abgelenkt hat. Herzlichen Dank, Rodolfo. Gut gemacht.
Oh, 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 die armen Happy.
Gunibär schwingt die ganze Zeit seinen Wurfhaken in der Hand und sagt dann zu Rodolfo, nun, wir könnten ja jetzt, wo sie abgelenkt ist, uns um diese Spinne kümmern. Ich hätte gerne so einen Giftzahn für meine Sammlung.
Nein, sagte Rudolf unter Tränen. Nein, nein, diese Spinne ist absolut ungiftig und frisst nur mit ihren Klauen. Die ist für dich wahrscheinlich nicht von Interesse.
Wo bleibt ihr? Meint Alrik und springt dann weiter über die Säulen. Wenig später erreicht man auch den anderen Teil dieses großen, hohen Raumes und die Gruppe kann ihren Weg fortsetzen.
Gunibär schaut nochmal halb traurig, halb mordlüstern zurück ins Dunkel, wo die Spinne einen guten Kampf verspricht.
Und die Gruppe geht weiter, geht durch Gänge, die sich jetzt ein wenig verändern, die auch zum Teil gemauert aussehen und biegen irgendwann ab und kommen an eine Weggabelung. Es geht nach links und nach rechts. Und jetzt? Gehen wir nach rechts oder nach links?
Ja.
Ja, irgendjemand eine bessere Idee als er dort?
Also vorhin sind wir noch durch die Mitte durchgegangen, als wir die Wahl hatten.
Nun, wir haben aber nicht mehr die Mitte. Meine Güte. Was sagt der Menschenmagier? Du mit dem Hut da. Wie heißt du überhaupt noch?
Rodolfo.
Stimmt. Rechts oder links?
Welchen Weg würdet ihr denn nehmen, werter Elf?
Ich heiße immer noch Eolon Lerchenpreis.
Welchen Weg? Ignorierend und schnippisch antwortet Rodolfo auf diesen Affront.
Natürlich nach links.
Dann gehen wir nach rechts.
Ja, von mir aus. Eolon verdreht die Augen und geht dann nach rechts. Die Gruppe kommt in einen weiteren Raum, in einem Raum, dem mehrere Säulenfragmente rumliegen. Hier scheint es mal Säulenträger gegeben zu haben. Und dann hören sie auch schon von fernen.
Eine Maid in Nöten. Ich werde mich anschleichen und sie.
Für diesen Spruch bekommt Gunibär den Stock von Rodolfo vor das Schienbein geschlagen.
Ich halte mir die Faust in den Mund, beiße auf die Finger und hüpfe auf dem anderen Bein.
Oh ja, das muss ich ja merken. Ist das einer von euren Pazifistentricks?
Mama, Mama. Das ist ein Kind. Kind, wo bist du?
Ist da jemand? Ich will hier hinten.
Ich komme schon, armes, kleines Geschöpf. Und Rodolfo geht da so in die Richtung, wo das Geschrei herkommt.
Und dort hinten sitzt auf einem Säulenfragment ein kleines Goblin-Kind, ein kleiner Goblin-Junge, der sich gerade die Tränen aus dem Gesicht wischt.
Ich bin nur ganz alleine. Meine Eltern.
Heult weiter.
Ah, du armer Kleiner. Du, ich wo sind denn deine Eltern?
Die wurden von Breogan, dem Massenmörder, umgebracht.
Rodolfo kratzt sich so am Hinterkopf. Das tut mir leid.
Sie haben gerade auf Schienen gearbeitet. Sie waren Schienenreparateure und hat Breogan in die Kehle durchgeschnitten. Und jetzt bin ich ganz alleine.
Du, ich könnte dich zu meinem Lehrling machen.
Wirklich?
Ja, natürlich. Dann hättest du ein Zuhause, ein schönes warmes Bett.
In Ordnung, wirklich? Ja, in Ordnung.
Er streckt dir die Hand entgegen.
Ja, Rodolfo streckt auch ihm die Hand entgegen.
Er packt die Hand und springt dir plötzlich an den Hals. Dann sieht man, es ist ein Blutegel in Goblin-Größe. Es ist einer der gefährlichen Blutegel-Gestaltwandler, der jetzt an dem Hals von Rodolfo hängt und versucht, ihn auszusaugen.
Ah!
Das muss ich mir merken. Dann ziehe ich meine Dolche.
Ja, der Blutegel-Gestaltwandler saugt weiter und schmatzt dabei und sagt, oh, ich saug dich leer, du Magier.
Dann windet sich Rodolfo und windet sich links und rechts und man hört Knochen knacken und Rodolfo in sich hineinsacken, als er sich in gerade so ein Geschöpf verwandelt. Du würdest doch nicht deine eigenen Blutbrüder aussaugen.
Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Entschuldigung, aber ich brauche wirklich was zu trinken.
Ja, aber doch nicht mich.
Ja gut, aber es könnte dann, na gut, Ordnung. Aber, und der Blutegel-Gestaltwandler schleppt sich ein wenig zur Seite. Man sieht, er ist kraftlos. Aber ich habe schon seit Tagen nichts mehr getrunken und du weißt ja, was das bedeutet.
Ja, natürlich weiß ich, was das bedeutet, aber wir sind bei, die drei sind auch Egel und wir haben auch seit Tagen nichts mehr getrunken.
Ja.
Aber ich habe gehört, da im Nebenraum, da soll gutes Futter sein. Deswegen sind wir hergekommen. Wir wollten erst mal gucken, was hier so schreit. Vielleicht hätten wir ja das Junge. Goblin-Kind fressen können, aber naja.
Ja, aber ich hätte wirklich Blut trinken müssen. Ich bin schon über die Zeit hinaus. Ich glaube, es ist zu spät. Und der Blutegel fällt um. Tot.
Ah, verdammte Scheiße! Rodolfo, es knackt wieder. Man merkt die Knochen aus diesem komischen Glibberwurm hinausgehen und warum immer? Die kriegt hier die Krise.
Ach, das war ja wirklich ekelerregend, dieses Ding. Gut gemacht, Mensch. Eine gute Täuschung. Du bist wirklich sehr weise, dass du wusstest, dass sie nicht länger als 3 Tage ohne Blut überleben können. Ealon Lerchenpreis klopft dem Magier auf die Schulter. Anerkennend.
Gunibär klatscht langsam in die Hände. Ihr seid so vielseitig, Rodolfo. Wir hätten euch schon vor 2 Jahren anheuern sollen. Dann wäre Alriks Vorfall nicht passiert.
Ach, Alriks Vorfall. Vielleicht hätten wir ihn einfach damals da lassen sollen.
Alrik kommt dazu und meint, warst du? Rodolfo, du warst die ganze Zeit ein Blutegel, aber du verwandelst dich immer in einen Menschen, um mit uns laufen zu können. Das ist aber eine Überraschung.
Nein, ich bin ein Mensch, der sich in einen Blutegel verwandelt hat.
Sicher, sicher, Rodolfo, und Alrik zwinkert ihn sehr offensichtlich zu.
Also, ich möchte etwas sagen und ich möchte sagen, dass ihr mir zuhört. Und ich mache etwas, was ich sonst nicht mache. Rodolfo, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das letzte Mal habe ich mich vor 80 Jahren entschuldigt bei einem Menschen, aber ich habe dich völlig verkannt. Du bist, Rodolfo, ein wirklich exzellenter Todesmagier. Er klopft Rodolfo noch einmal auf die Schulter. Anerkennend.
Rodolfo schaut nur in die Leere mit total starrem Blick. Todesmagier.
Hat nicht irgendjemand für den Menschen einen Orden? Hat nicht irgendjemand einen der Köpfe mitgenommen, den er sich um den Hals hängen kann? Bei meinen Verwandten wird das immer so gemacht.
Also Gunibert zieht sein Dolch und schneidet an dem toten Blutegel das ab, was er für den Kopf hält und drückt das dann Ealon vor die Brust.
Ja, exzellent. Moment einmal. Und Ealon sucht in seinem Rucksack herum, zieht eine silberne Kette heraus, befestigt da den labbrigen Kopf des Blutegel-Gestaltwandlers und tritt auf Rodolfo zu und verbeugt sich einmal kurz und reicht ihm die Kette. Dies ist eine Ehrenkette des Stammes der Elfen Lerchenpreis aus den Auen der endlosen Wälder für den Todesmagier Rodolfo. Es ist uns eine Ehre, mit euch reisen zu dürfen, Todesmagier. Er reicht Rodolfo die Kette mit Würde.
Alrik klatscht.
Rodolfo starrt auf diese Kette in seinen Händen. Fängt einfach nur an zu weinen.
Nun, ich würde sagen, wir machen hier ein wenig Pause und freuen uns noch mit unserem Todesmagier, sagt Ealon Lerchenpreis und macht ein kleines Lagerfeuer, an dem sich die Gruppe noch ein wenig ausruht, bevor sie weiter ihren Weg durch die Dunkelheit der Höhle nimmt, in Richtung des Drachen.
Möchte jemand Salat?
Bitte was?
Ob jemand Salat möchte.
Ist da Löwenzahn drin?
Ah ja, unter anderem.
Nein, dann will ich den nicht.
Auf keinen Fall will ich Salat, außer es ist aus Rindfleisch.
Wo ist Salat?
Aber dafür musste doch ein Tier sterben. Dafür musste kein Tier sterben.
Aber ein Tier könnte verhungern. Können wir da wenigstens mal gucken gehen. Und warum rasten wir überhaupt? Mir geht's prima.
Dann gehen wir halt weiter. Ich dachte, ihr Menschen müsst Pause machen. Ich benötige keine Pause.
Alrik, was ist mit dir? Musst du,
Ich war heute schon groß.
Dann, es gibt nur einen Gang. Lasst uns weitergehen. Ich glaube, ich kann den Drachen schon riechen. Und die Gruppe setzt den Weg fort durch einen Gang, der zunehmend nebliger wird. Es ist Nebel, Rauch, nichts so richtig davon. Er bildet Formen, er zieht sich um die Beine der Gruppe, während sie hindurchgehen, schmiegt sich hier und da an ihren Körper und lässt wieder los. Und dann beginnen sich nach und nach aus Schemen Figuren zu formen. Es sind die Geister vergangener Abenteurergruppen. Geht nicht weiter. Brecht euer Vorhaben ab oder werdet Teil unserer riesigen Abenteurergruppe, die nichts zu tun hat und hier nur Warnungen ausspricht.
Ich denke, wir sollten vielleicht auf die guten Herrschaften hören und umdrehen, sagt Rodolfo, der jetzt langsam die Nase voll hat von diesem ganzen blutigen Gemetzel, was ihn umringt. Und heute geht nur alles schief.
Ein Flüstern geht durch die Gruppe. Hört ihr das? Haben wir es zum ersten Mal geschafft? Sind die so viel klüger, als wir es waren? Ich habe eine Idee. Oh, allwissende Abenteurer. Erlöst uns von unserem Fluch. Wir haben unser Werk erfüllt und müssen nicht mehr länger hier herumspuken.
Was? Nix da. Nichts da. Wir werden zu dem Drachen gehen und dem Drachen den Hals abhauen. Was denkt dieser Menschenmagier sich überhaupt? Ihr da, ihr Nebelgestalten. Los, fliegt auseinander oder ich werde euch auseinanderhauen, sagt Ealon und geht mit dem Langschwert auf sie zu.
Ja, ein Kämpfergeist, der von ähnlicher Statur ist wie Ealon, tritt ihm entgegen und zieht ein neblig-rauchiges Schwert.
Das ist ja absurd. Was soll denn dieses Schwert da? Das kann mich ja überhaupt nicht treffen. Ich werde dir den Kopf abschlagen. Und dann kannst du hier herumlungern in deiner Nebelabenteuergruppe. Du Idiot, sagt Ealon Lärchenpreis, konsterniert. Und holt auch schon aus, um diesem Nebelgeist zum zweiten Mal den Gar auszumachen.
Halt! Magie! Siegel!
Was denn?
Bann dich! Und Rodolfo wuchtelt mit den Armen wieder einmal und nun formt sich ein riesiges Pentagramm und er versucht, diesen Fluch von diesen armen Seelen zu nehmen, um diesen magischen Effekt, der auf ihm liegt, zu negieren.
Ah, der Todesmagier macht was. Schaut hin.
Oh ja, das Pentagramm. Hervorragend, sagt Ealon und stellt sich in Zuschauerposition. Mach sie fertig, Todesmagier!
Der Geist geht aus seiner Position, um sich zu verteidigen, in eine Angriffshaltung über und schlägt natürlich völlig wirkungslos durch Ealon hindurch.
Ja. Seht ihr? Passiert nichts.
Nun, das hatte ich ja auch schon vorher nicht erwartet. Können wir jetzt durchgehen?
Nein, ihr müsst uns erlösen oder umkehren. Aber am besten erlöst ihr uns.
Ja, und wie kann man euch erlösen?
Und das Pentagramm fängt schon an, so Flammenlinien zu bilden und die ersten Nebelschwaden einzusaugen.
Moment mal, das... Nein! Rudolf fuchtelt mit den Armen. Geh aus! Geh aus!
Oh, sieh mal, Alrik, sagt Ealon und geht zu Alrik. Das ist doch damals wieder bei dem Vorfall bei dir, oder?
Ja, also die alte Schamanin hat gesagt, dass ich nur noch 55% von meinem Geisteskapazität übrig habe, nachdem das von mir rausgesaugt wurde.
Ja, aber du warst ja kein ganzer Geist. Das sind ganze Geister. Meinst du, dass da 100% von Geisteskapazität gleich futsch geht bei denen?
Ich mag die Farbe grün.
Verstehe. Mach weiter, Todesmagier. Ich denke, du wirst sie erlösen, beziehungsweise dorthin schicken, wo dieses Pack hingehört.
Als Rodolfo mit den Armen fuchtelt und Jalon und Alrik ihr kurzes Gespräch führen, beginnt das Pentagramm sich erst langsam und dann immer schneller zu drehen. Dabei wechselt es die Farbe von Rot zu Grün, zu Blau, zu Gelb, zu Weiß. Es fängt an zu blitzen. Es wird immer schneller und schneller und schneller. Dunkelheit und Licht wechseln sich ab und ihr seht für Sekundenbruchteile, sieht die Gruppe die anderen Abenteurergruppen, wie sie früher aussahen, in ihren Posen. Sie werden nach und nach hineingesaugt in das Pentagramm und es geht immer schneller und schneller und schneller. Der Gang lichtet sich.
Oh nein.
Wunderbar. Ich denke, sie sind jetzt vertrieben oder wo auch immer. Ich glaube, vielleicht in den Höllen und braten dort jetzt. Soll mir auch egal sein. Gut gemacht, Magier. Ich denke, wir können weitergehen, oder?
Zuletzt leuchtet das Pentagramm strahlend weiß auf dem Boden, wirft eine Doppelung von sich an die Decke. Beides wird riesig. Es wird gleißend hell und dann stürzt das Licht in sich zusammen und der Gang ist wirklich frei.
Ja, dann lasst uns auch weitergehen.
Was war das denn, Herr Magier?
Eigentlich sollte das nur den Fluch auseinandernehmen, aber wie es scheint, habe ich sie in die Höllen geschickt.
Ihr solltet das in Tavernen darbieten, während ein Barde einen schnellen Tanz spielt.
Nein, so etwas tue ich nicht mehr seit dem Vorfall.
Also Mensch, nun erzähle uns doch einmal. Ich glaube, wir sind auch schon bald beim Drachen, in dem wir dann den Chaos machen werden. Was denn dieser Vorfall genau gewesen sein soll?
Rodolfo schnieft einmal. Ich hatte eine solche Wut in meinem Bauch an dem Tag. Hab dann einen Magiergeschoss auf meine gute Bertha geschossen.
Auf wen?
Auf meine gute Bertha.
Wer ist das denn? Ist das auch so ein Mensch?
Mein Ein und Alles. Meine große Liebe. Meine liebe Bertha.
Ah ja, und eure Frau oder was auch immer ist dann totgegangen. Oder wie habe ich das zu verstehen?
Meine gute Legehände ist dann explodiert.
Ah, verstehe. Meine Güte. Ja. Wie viel wollten wir dem nochmal geben, Gunibär? Wie viel Prozent von dem?
Wir haben Vorkasse geleistet.
Vorkasse?
50 Goldstücke. 50!
Die werden wir von seinem Schatz dann abziehen. Ist ja fürchterlich. Naja, lasst uns weitergehen. Ich möchte Drachenhaut haben.
Ich möchte nur einen Zahn. Oder wenn es ein kleiner Drache ist, den Unterkiefer.
Ich habe jetzt Hunger auf Hühnchen.
Alrik ist auch nicht mehr das, was er mal war, seitdem diese Schamanen. Naja, ihr wisst es ja. Das war übrigens ein richtiger Vorfall, Herr Magier, und nicht diese Henne da.
Dann geht die Gruppe tiefer in den Berg hinein und es wird dunkler und dunkler und dunkler und irgendwann läuft die Gruppe in völliger Dunkelheit, bis Alrik meint, ich habe eine Idee, ich schieße einen Feuerpfeil in die Luft. Und tatsächlich, Alrik entzündet einen Feuerpfeil, schießt ihn nach oben und man sieht die Flammenkugel des Feuerpfeiles, wie sie hochgleitet und ein großes Auge zur Linken und ein großes Auge zur Rechten offenbart, dem sich die Flammen reflektieren. Vor uns steht ein riesiger, gewaltiger Drache.
Ich nehme einen Zahn und Gunibär sucht den Kopf nach links und rechts drehend nach einer dunklen Ecke, in der er seine Armbrust spannen kann.
Ealon zieht sein Langschwert und ruft, Drache, ich bin Ealon Lerchenpreis aus den ewigen Wäldern und dein Hals gehört mir, du Untier, und stürzt sich auf den Drachen.
Nein, nicht den edlen Drachen.
Ich werde ihm einen Kopf bzw. Hals kürzer machen, sagt Ealon und schlägt mit dem Schwert in die Brust des Vieches rein.
Barriere! Erscheine!
Gunibär schießt gleichzeitig zu Ealons Angriff einen Giftpfeil auf den Oberschenkel eines Hinterbeins des Drachen.
Tatsächlich erscheint eine Barriere in der Luft. Man sieht da eine schwache Reflexion davon. Und sowohl das Schwert von Ealon wie auch der Pfeil von Gunibea prallen an der Barriere ab und haben nichts ausgerichtet.
Oh, ist dieser Mensch auf der Seite dieses Drachen oder wie habe ich das zu verstehen? Mensch, bist du des Wahnsinns?
Gunibea ruft.
Ich sag's ja immer, ich brauche eine größere Armbrust.
Herr edle Drache, ihr könnt doch einen edlen Drachen nicht angreifen. Die sind geschützt. Davon gibt es nicht mehr so viele, weil so viele Abenteurergruppen diese Drachen ausgemerzt habt. Seid ihr das denn des Wahnsinns, Elf?
Der Drache erhebt eine große Klaue und greift dann nach hinten irgendwo in seinen Hort hinein. Was tun die anderen unterdessen? Alrik schießt nur ein paar Pfeile, die alle an der Barriere abprallen.
Ealon springt wieder nach vorne und stößt noch einmal zu, aber kommt nicht durch die Barriere durch und ruft dann nur irgendwann, Magier, so tu etwas!
Schatten über uns! Und dann geht der Nacken nach hinten von Rodolfo, aus seinem Mund steigt schwarzer Rauch heraus und bildet ein Schild, das jegliches Licht um sie herum ausgehen lässt und so dicht ist, dass keine Hitze der Welt hindurchkommen könnte.
Ja, unterdessen der Drache hat nach hinten in seinen Hort gegriffen und kommt zurück, die Klaue, und es sind zwei riesige Glasscheiben, die er da rausgezogen hat an ein Gestell, dass er sich dann so oben auf die Schnauze legt und dann wieder nach hinten greift, in den Hort und ein Buch hervorzieht.
Gefährten, ich glaube nicht, dass der Drache kämpfen möchte. Ich glaube, möchte uns etwas Wichtiges sagen.
Diese zwei Beine sind in meinen Hort gekommen. Was soll ich jetzt tun? Welcher Zauber hier vertreibt sie? Aber ich will ja kein Blut an meinen Krallen haben.
Oh, ein Gleichgesinnter. Einer der... Ja, werter Drache, wenn ich mich vorstellen dürfte, Rodolfo vom Schwarzen Stein, ein Pazifist, einer der wenigen Pazifisten hier.
Ein Pazifist hier unten? Das ist aber wunderbar. Ich finde mich auch als Pazifist, wobei ständig, wenn ich zaubere, dann passiert doch irgendwie Unheil. Und dann kommen auf einmal die ganzen gewalttätigen Monster wie die Harpien und die Spinnen, die ich herbeibeschworen habe.
Ja, mir ist heute genau das Gleiche passiert. Ich wollte eigentlich diese wundervollen Geschöpfe immer nur beschützen und meine Mitreisenden wollten sie immer umbringen und dann sind sie zu Staub zerfallen oder bei lebendigem Leibe verwest. Wir müssen unsere Studien zusammenstellen. Vielleicht finden wir ja zu zweit etwas raus, wie man das besser machen kann.
Oh ja, das klingt gut.
Dann erlaubt ihr mir, dass ich zu euch in den Hort komme? Dann können wir unsere Studien zusammenlegen.
Oh ja, das klingt gut.
Vielleicht gebt ihr diesen Reisenden irgendwelchen Tand, den ihr nicht mehr benötigt, dann sind die auch zufrieden.
Oh ja, und der Drache spricht ein paar Worte aus seinem Zauberbuch und eine große Menge Gold setzt sich in Bewegung, schwebt hinüber.
Nun, ich wollte eigentlich die Drachenhaut, aber notfalls gebe ich mich auch mit Gold zufrieden, sagt Ealon Lärchenpreis und stopft sich die Taschen voll.
Ich brauche gar kein Gold, sagt Gunibea, während er seine Tasche vollstopft und sogar jede Menge Dolche, Giftflaschen und sonstiges hinauswirft, um mehr Gold unterzubringen. Ich wünsche mir nur einen Zahn. Und wenn es ein Milchzahn ist, den ihr nicht mehr braucht, Herr Drache.
Das Gold, das fliegt und fliegt, das kommt immer mehr und es drückt uns die Abenteuergruppe schon gegen die Wand. Also Alrik, Ealon und Gunibea.
Ich denke, das genügt nun, Drache. Drache! Drache, wir wollen kein Gold mehr. Drache!
Es reicht!
Oh nein, nicht schon wieder!
Drache! Hörst du uns doch?
Gunibea versucht auch, das Klimpern des Goldes mit seinem dünnen Stimmchen zu überwinden, aber man hört nur, dass er schreit, aber nicht, was er schreit.
Von draußen sieht man noch, wie dieser Goldberg sich da aufhäuft und ein bisschen Blut unten drunter hervorkommt. Man hört nichts mehr von den drei Abenteurern darunter.
Und das macht die Gier mit einem. Zäh, zäh, zäh.
Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Es war doch nur ein...
Ach, das mir ist klar, dass ihr das nicht wolltet, werter Drache. Und Rudolfo tätschelt den Drachen so auf die Schuppen. Wir müssen unsere Forschungen zusammenlegen. Dann passiert so etwas auch nicht noch einmal. Und wenn ihr euch trösten könnt, ihr habt Leute damit entfernt, die sich nicht dem Pazifismus unterwerfen hätten wollen.
Ja, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und der Drache tätschelt Rudolfo sanft auf den Rücken.
Mann, bin ich jetzt deprimiert, aber es war so schön. Wenn ihr weiterhin traurig, schaurige Experimente sehen wollt, dann schaut bei Timotastisch vorbei. Und wenn ihr von der Geschichte Deutschlands deprimiert werden wollt, dann steigt doch einfach bei Ossi in den Kanal. Oder wenn ihr einfach so fürchterlich traurig deprimierende Rollenhörspiele hören möchtet, dann bleibt einfach hier und hört euch das an, was Movan macht oder Acharion oder wenn es unbedingt sein muss, auch Marott. Wir wünschen euch absolut keinen Spaß.